Ja, guten Morgen miteinander. All Jahr kommt ja von der Bilanz so die Statistik raus mit den 300 reichsten Schweizer. Und der Reichtum, den die haben, ist ja zum Teil fast schon unvorstellbar mit 49 Milliarden. Also eigentlich unglaublich. Die meisten von denen wirklich Reichen, die haben ihren Reichtum nicht erarbeitet, sondern die haben den Reichtum geerbt. Und so kann man eigentlich sagen, glücklich ist, wer einen reichen Vater hat. Und wir Kinder Gottes, wir können sagen, wir haben einen reichen Vater. Und zwar haben wir einen reichen Vater, der noch in einer ganz anderen Dimension reich ist, als was das hier ist. Unserem Vater, ihm gehört Himmel und Erde. Ihm gehört alle Macht und Herrschaft in Ewigkeit. Er besitzt das ganze Universum. Er besitzt mit den Engeln ein riesiges Heer an Dienern. Und der Himmel ist voll vom Lobpreis, wie wir es vorher gesungen haben, wo die Engel rufen, er ist Herr. Unser Vater im Himmel, der ist nochmal in einer ganz anderen Dimension reich. Und wir sind seine Erben. Lies uns aus dem Römer 8, 14 bis 18. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Also der Paulus schreibt, der Römer, was für ein riesen Vorrecht, dass sie haben als Kinder Gottes, dass sie eben keine Sklaven mehr sind, sondern dass sie frei sind, dass sie nicht mehr das Gesetz müssen erfüllen, sondern Freiheit können leben, dass Knechtschaft vorbei ist, dass sie nicht mehr getrieben sind, sondern beflügelt durch den Heiligen Geist, dass sie einen liebenden Vater haben, wo sie anrufen dürfen, und das Ganze wird toppt dadurch, dass sie noch dürfen Erben sein von dem liebenden Vater. Und als Erbe, da lebt man ja mit einem Versprechen. Man lebt mit dem Versprechen, was mir ist, wird einmal die sein. Mit dem Versprechen leben Kinder von Königen, was mir ist, wird mal die sein. Von reichen Leuten, was mir ist, wird die sein. Von Machthaber, Kinder von der Queen, von Bill Gates und so weiter leben mit dem Versprechen. Und auch wir leben mit dem Versprechen. Was mir ist, wird auch mal die sein. Aber das ist nicht das einzige Versprechen, das wir haben, sondern wir leben eben mit dem Versprechen, was mir ist, ist auch die. Jetzt stell dir mal vor, der Gott, wo Himmel und Erde gemacht hat, der sagt, was mir ist, ist auch die. Dem, der die ganze Schöpfung gehört, wo alles besitzt, wo er geschaffen hat und wo existiert, der sagt, was mir ist, ist auch die. Das ist ja eigentlich unglaublich. Kann man fast nicht fassen. Und trotzdem ist es wahr. Und es ist eben so wahr, dass Jesus die Aussage in eins von den bekanntesten Gleichnissen verpackt hat, in das, wo eben Monika vorher gesagt hat, in Geschichte von diesen beiden Söhnen. Und die beiden Söhne sind ja beides Erbe gewesen. Der eine hat sein Erbe verprasst, durchgebracht, und der andere hat sein Erbe nicht in Anspruch genommen. Und zum zweiten sagt eben Jesus, was mir ist, ist auch die. Ich lese euch ab dieser Stelle aus dem Gleichnis, wo der jüngere Sohn heimgekommen war und der ältere sich wenig gefreut hat. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe deine Gebote noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästige Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. In der Geschichte, wo Jesus erzählt, da sagt ja der Vater, hast denn du nicht gemerkt, dass alles, was mir ist, auch die ist? Hast denn du nicht begriffen, dass ich alles mit dir haben wollen teilen? Und genau das hat der Sohn nicht können begreifen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ein bisschen nicht in unserem Denkhorizont ist. Dass Gott alles möchte teilen, was ihm gehört mit uns. Aber es ist ja so. Gott will alles teilen. Sein Reichtum, seine Macht, seine Herrlichkeit, seine Weisheit, seine Freude. Alles möchte er mit uns teilen. Und darum hat er uns als Erben eingesetzt. Und auch Jesus möchte alles mit uns teilen. Und darum hat er mit dem Vater zusammen beschlossen, dass wir Miterben sollen sein. Es heisst ja da im Römer, Miterben Christi, Miterben von Jesus zu sein. Das bedeutet, auch Jesus möchte alles mit uns teilen. Und das ist eigentlich unglaublich. Gott Vater und Gott Sohn wollen alles mit uns teilen. Das ist nicht normal. Nicht natürlich. Denn von Natur aus sind wir ja nicht Gottes Erbe. Für uns gäbe es eigentlich von Natur aus überhaupt nichts erben. Unsere natürliche Gottlosigkeit ist wie beim jüngeren Sohn so, dass wir eigentlich das Erbe schon lange verwirkt haben. Wir haben keinen Anspruch. Von Natur aus dürften wir ja Gott gar nicht unter die Augen treten und schon gar nicht erben. Im Gegenteil, Gott müsste uns eigentlich strafen. Und trotzdem hat er uns als seine Erben eingesetzt. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Wir sind ja nicht als Erbe geboren, wie andere Kinder, sondern Gott hat uns als Erbe erwählt, ausgesucht und eingesetzt. Er hat uns angenommen, aus dem Grund adoptiert. Und die geistliche Adoption hat er sich viel kosten lassen. Eine Adoption ist etwas, was sehr mühsam kann sein. Ich habe ein Ehepaar begleitet, wo Kinder wollen adoptieren. Das ist eine riesige Zitterpartie. Verbunden mit einem riesigen Aufwand an Bürokratie, wo man muss auf Bern rufen, wenn man aus dem Ausland ein Kind möchte adoptieren, auf Bern rufen, muss Gesuch stellen, man muss antraben, man muss psychologische Gutachten bestehen. Also das ist ein riesen Tück, wo man da muss machen. Ein finanziellen Aufwand, ein riesen Aufwand, auch an emotionalen Belastung, wo man da hat. Ein Hin und Her, kann man jetzt Kind adoptieren oder nicht? Wieder ein Ja, ein Nein. Also das Ehepaar ist hin und her gewesen über Jahre, bis es dann letztlich doch noch, man muss fast sagen, durch eine Wunde geklappt hat. Ein riesen Aufwand. Und Gott hat sich ja unsere Adoption noch viel mehr kosten. Das Leben von seinem einzigen Sohn, das Leben vom rechtmäßigen Erb. Und auch Jesus hat sich die Adoption von uns viel kosten. Er hat sein eigenes Erbe aufs Spiel gesetzt, wo ein Mensch geworden ist und sich den Gefahren und den Versuchungen der Welt gestellt hat. Die Herrlichkeit vom Himmel verloren, zum Gespött worden von den Leuten, sich erniedrigen lassen und zuletzt sein Leben gelassen, Damit wir können Gottes Kinder werden. Damit uns Gott kann annehmen und damit er uns kann als Erbe einsetzen. Und darum sind wir durch Jesus Erbe. In ihm sind wir zu Erben geworden. Durch Jesus sind wir als Erbe eingesetzt. Durch ihn allein. Das Erbe, das haben wir uns ja nicht gekauft. Es ist ja auch nicht so, dass wir das durch Verzicht errungen hätten und irgendwie durch Erfolg ergattert oder durch unsere sympathische Art und Weise erlächelt hätten. Nein, es ist ja so, dass wir das Erbe bekommen haben durch Jesus allein, durch seine Liebe, durch seine Gnade, durch seine Güte, durch seine Grosszügigkeit. Und da kann man ja eigentlich nur staunen. Man kann nur staunen darüber, dass wir so unverdient etwas erben dürfen. Zu Erben von Gottheit dürfen werden. Und man staunt ja, wenn man Erbe wird. Unverdient. Und wir haben als Gemeinde sind wir Erben gesehen in Mattwil. Es war dort eine Frau, die bei uns in die Gemeinde gegangen ist. Und dann nachher ist sie in ein Altersheim gegangen. Sie hatte eine leichte Demenz und hat die Namen der Leute nicht mehr gewusst. Und darum hat sie sich geniert und ist auch nicht mehr an die Anlässe gekommen, weil sie oft Angst hatte, sie weiss dann den Namen nicht. Sie ist dann nachher in die FEG gegangen in der Nähe. Und ich habe gedacht, ja, okay. Dann hat sie gemein gewechselt und wird betreut von dort und ich habe sie eigentlich nicht mehr besucht. Und irgendwann ist ein Telefon vom Heim gekommen und dann hat sie angerufen und gesagt, ja, die Frau wird nicht besucht, es geht ihr schlecht und so. Und was eigentlich los ist? Ich habe gesagt, ja, ich wüsste das nicht, oder? Also, ich habe eigentlich gemeint, für mich ist das sozusagen nicht mehr meine Aufgabe. Und dann habe ich sie dann besucht, weiter besucht. Und dann ist sie auch gestorben. Ich bin dann gerade in der Ferien gewesen, also Beerdigung auch nicht gehabt. Und aufs Mal ist ein Brief gekommen vom Notar, dass wir geerbt haben. Und eine schöne Summe. Völlig unverdient. Ich habe diese Frau vergessen gehabt, sozusagen. Ich habe gedacht, sie ist in eine andere Gemeinde gegangen. Ich habe Beerdigung nicht gehabt. Und sie hat uns trotzdem als Erbe eingesetzt. Also wirklich grosszügig. Wir haben uns gefreut. Aber es ist ja nicht immer ganz so sicher, ob man sich über ein Erbe freuen kann. Wir haben auch einen anderen Mann gehabt, der ist bei uns in den Gottesdienst gekommen, hat gesagt, er möchte gerne ein Gespräch. Dann ist er gekommen, ist sehr ein offener Mensch gewesen, hat gesagt, los, ich habe noch 2 Jahre zu leben, ich habe gesundheitliche Diagnose, ich möchte hier kommen und auch begleitet sein und ich tue euch als Erben einsetzen. Das Testament zeigt, alles bon. Dann ist er gestorben. Aber man hat nicht so recht gewusst, soll man sich über das Erbe freuen? Soll man es überhaupt annehmen? Was ist denn überhaupt, was wir erben? Und ich meine, es ist ja auch so, als Erbe und von Gott, dass man sich fragt, ja, was ist denn überhaupt das Erbe? Was erben wir denn überhaupt als Kinder Gottes? Und ich möchte euch jetzt einmal eine Aufgabe geben. Tönt einmal mit eurem Sitznachbarn austauschen. Was denkst denn du, was Erbe ist? Wenn wir da so grossartig von Erbe und von Staunen reden. Was ist denn überhaupt das Erbe? Tauscht einmal aus mit dem Sitznachbarn. Und danach tue ich es dann hier mal auf dem Flipchart zusammentragen, was ihr austauscht habt. Einen Moment, eine Zeit. Ja. Was denken Sie, was ist das Erbe? Ihr habt jetzt schon mal ein bisschen austauscht. Ihr könnt es einfach reinrufen und wenn ich noch gut genug höre, dann tue ich es aufschreiben. Auf was für Punkte seid ihr gekommen? Oder was ist denn das Erbe?
Himmel.
Himmel. Gibt es noch andere Ansichten außer Himmel?
Heiliger Geist.
Heiliger Geist. Es sind 2 Sachen gewesen, das eine habe ich nicht gehört. Was habt ihr noch herausgefunden?
Neue Welt.
Neue Welt?
Ja.
Neue Welt? Schöpfung?
Wir sind immer hier.
Jawohl. Das ist natürlich dort. Ja, es geht aber nur um eine Zweizimmerwohnung. Nein, das ist ein Witz. Was sagt er noch für Ansichten?
Wie?
Ein Stand. Eine Stellung. Wir wissen, glaube ich, was du meinst. Oh ja. Ist gut, danke vielmals. Ja, ich bin ein schlechter Schreiber. Der merkt es. Grusige Kralle. Gut, ihr seht, das ist doch ein bisschen Spektrum an Sachen, wo man hier so erben könnte. Ich kann euch sagen, es ist gar nicht so einfach. Was ist denn das Erbe wirklich? Ich möchte einfach ein paar Gedanken angehen. Weil das Erbe ist wirklich sehr breit. Aber wir wollen für das Testament von Gott anschauen, um zu schauen, was wir geerbt haben. Und wir wollen gerade mal ins Alte Testament hineinschauen. Und wenn man im Alten Testament schaut, was denn das Erbe ist, dann ist das Erbe immer ganz eng verknüpft mit Land. Mit dem verheißenen Land. Wo im Abraham verheißen war, im 1. Mose, da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Und ein anderer Text, denn im Josua, sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Also, im Abraham wird das Land als Erbe verheißen und der Josua teilt nachher das verheißene Land im Volk als Erbe aus. Das verheißene Land, das steht für Frieden, für Sicherheit, für Wohlergehen, für Gemeinschaft, für Wohlstand und für Segen. Und darum ist ja auch das Land, wo Milch und Honig fließt. Das ist ein Land vom Überfluss. Und so kann man sagen, im Alten Testament ist das Erbe Gottes ein sichtbares Land vom Überfluss. Und im Neuen Testament ist eigentlich das Erbe ein unsichtbares Land vom geistlichen Überfluss. Das Land vom Überfluss an Liebe, ewige Liebe, an Güte, an Gnade, an Freiheit, an Heilung, an Zurechtbringung, Erneuerung, an Nähe von Gott, Hilfe von Gott, Leitung durch den Geist und auch Vollmacht vom Geist. Das geistliche Land vom Überfluss, dem könnte man eigentlich auch Reich Gottes sagen. Und wir sind ja auch Erben von Gottes Reich, wie es im Jakobus eben steht. Hört zu, meine lieben Brüder. Hat nicht Gott der Welt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Als Erben von Gott sind wir Erben von seinem Reich. Und das ist ein geistliches Land. Ein geistliches Land, wo vorher im Alten Testament eigentlich ein sichtbares, verheißenes Land war, ein materielles Land, ist eigentlich im Neuen Testament ein geistliches Land, wo Gottes Geist am Wirken ist. Ein Ort, wo Menschen in Freiheit geführt werden, in ihre Identität hineingeführt werden, ins Bild von Jesus verwandelt werden, wo reifen und erneuert werden, wo Menschen ins Bewusstsein kommt, dass sie Heilige sind, Geliebte von Gott. Es ist der Bereich, wo Menschen erneuert werden, wo Gesellschaft erneuert wird, wo Gottes Wille da wird, das Böse zurückgedrängt wird, Ketten gesprengt werden. Es ist der Ort, wo Gottes ewiges Reich anbricht. Und das ist unser Erbe. Und noch viel mehr. Nämlich das ewige Leben. Im Titus steht, in seiner ganzen Länge gelesen und teilweise wieder einmal mehr vorne an der Wand aufgeschrieben. Ich bin immer wieder bei diesem Vers draussen, das ist interessant. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig, und einen Einschub, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan haben, hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Christus Jesus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben des ewigen Lebens würden, nach unserer Hoffnung. Also ich glaube, es gibt einen Haufen zu erben. Aber unser Haupterbe, das, was das Grösste ist, was wir erben können, das ist das ewige Leben. Denn im ewigen Leben kommt Gottes Reich zur Vollendung. Seine Herrlichkeit wird sichtbar für alle. Das Böse wird ein für alle Mal besiegt werden. Das Heil wird das Universum durchdringen. Und alles wird dereinst neu werden. Und der Johannes schreibt das in der Offenbarung mit diesen Worten. Und das möchte ich euch jetzt vorlesen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Jesus sagt in diesem Text, wenn du überwindest, dann wird das alles dein sein. Und das bedeutet, du gehst nicht leer aus. Du gehst dereinst nicht leer aus. Und manchmal fragt man sich ja, wie ist denn das? Lohnt es sich überhaupt, aufs Erbe von Gott zu warten und aufs Erbe von Gott zu bauen? Lohnt es sich denn, Jesus noch zu folgen? Lohnt es sich, ihm zu vertrauen? Lohnt es sich, auf Sachen zu verzichten? An sich selber zu arbeiten? Sich fürs Reich Gottes einzusetzen? Lohnt es sich überhaupt? Und die Frage, die ist ja gar nicht so abwegig. Die Frage, die haben auch die Jünger gehabt und die haben sie Jesus auch gestellt. In Matthäus 19 heißt, da fing Petrus an und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser und Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird's 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben. Jesus sagt, hey, was ist das für eine Frage? Natürlich lohnt sich das. Die werden garantiert nicht leer ausgehen. Die 12 werden, wenn ich mal in der Herrlichkeit bin, mit mir auf 12 Thron sitzen. Das ist aber Lohn. Und den anderen, die ihm nachfolgen, und uns allen sagt er, hey, wenn du mir nachfolgst, wirst du das mannigfach in diesem Leben schon zurückbekommen. Und obendrauf das ewige Leben ererben. Und jemand, der mir das verspricht, das heisst doch, hey, ich gang doch nicht leer aus. Wir gehen nicht leer aus. Und das garantiert mir ja nicht irgendein Schwätzer oder irgendein Verkäufer, wo mir etwas andrehen will. Das garantiert mir Jesus selber. Eine göttliche Garantie, wo mir Sicherheit gibt. Ein Zuspruch, wo man sich eben selber immer wieder kann zusprechen, in Selbstgespräch. Eine Sicherheit, dass ich sagen kann, hey, ich kann sicher sein, dass Gott mich nicht hängen lässt. Dass Jesus mich nicht vergisst. Dass ich nicht zu kurz komme. Und dass mein Einsatz nicht einfach vergeben ist. Und aus dieser Sicherheit, da kann eine Dankbarkeit herauswachsen. Eine Dankbarkeit für Gottes Grosszügigkeit, für seine Nähe, für seine Güte, für seine Treue, für die Bewahrung. Und eine Dankbarkeit, dass man Zukunft haben darf. Denn als Erbe Gottes dürfen wir Zukunft haben. Es darf uns Zukunft gehören. Man könnte sogar sagen, uns gehört Zukunft. Zukunft gehört ja nicht den Reichen und den Schönen. Nicht denen, die da in dieser Statistik bei diesen 300 sind, gehört unbedingt Zukunft. Wenn sie Erben von Jesus sind, auch. Aber die meisten sind es aber nicht. Denen gehört Zukunft nicht. Den Einflussreichen und den Mächtigen. Den Personen, die die Ellbögen ausfahren und sich ihr Recht verschaffen. Oder die, die sich am besten in Szene setzen können. Oder die, die Besitz anhäufen. All denen gehört Zukunft nicht. Zukunft gehört den Kindern Gottes. Und wenn du sie Erbe bist, dann gehört dir Zukunft. Und das gibt doch Hoffnung. Das gibt doch Hoffnung. Und Hoffnung ist etwas, was wir nötig haben. Was denken wir, braucht unsere Welt denn? Was brauchen wir in dieser Welt? Ist es denn nicht Hoffnung? Klima spielt verrückt. Politik ist auch ausser Rand und Band. Konfliktherde poppen auf. Die einflussreichsten Leute sind völlig irgendwelche Psychopathen. Was braucht die Welt, die ausser Rand und Band ist, wenn nicht Hoffnung? Wir brauchen Hoffnung. Und wir haben Hoffnung. Wir haben Hoffnung, weil wir Erben Gottes sind. Und diese Hoffnung, die müssen wir uns einmal wieder selber zusprechen. Eben im Selbstgespräch sagen, hey, dir gehört Zukunft. Du hast Hoffnung. Vergiss das nicht. Und so sagt eben das auch der Paulus in dem Vers, im Epheser 1,18. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Der Paulus bittet, dass eben die Epheser nicht aus den Augen verlieren, was für eine Hoffnung das sie haben. Dass sich die Hoffnung immer wieder vor das geistige Auge setzen dürfen. Und die Hoffnung dürfen sie haben, weil sie Erbe Gottes sind. Und die Hoffnung, das ist nicht einfach nur so eine kleine Hoffnung, so eine, etwas Vages, sondern das ist eine Riesenhoffnung. Weil nämlich das Erbe herrlich ist. Wie er hier schreibt. Die Herrlichkeit. Und wenn das Erbe herrlich ist, Herrlichkeit ist, dann heisst doch das Beste kommt noch. Das Beste hast du nicht hinter dir. Das Beste hast du vor dir, egal wie alt du bist oder in welcher Situation dass du dich befindest. Es ist für alle so, die Kinder Gottes und Erben sind. Das Beste liegt noch vor dir. Das Beste hast du nicht erlebt. Das Beste wirst du noch erleben. Das Beste hast du nicht schon gesehen, sondern das Beste wirst du dann noch sehen. Das Beste hast du nicht gefühlt, das wirst du noch fühlen. Das Beste hast du noch nicht geschmeckt. Das Beste wirst du noch schmecken. Das Beste kommt noch. Alles, was du an Freude und Schönem erlebt hast, alles, was du hast und besitzt, alles, was du gern hättest, alles, was du ersehnst, ist nichts im Vergleich zu dem, was dich erwartet. Was dich erwartet, das ist Herrlichkeit. Herrlichkeit erwartet dich. Und das gibt Vorfreude. Wenn ich weiss, Herrlichkeit erwartet mich, dann gibt es eine riesige Vorfreude. Und Vorfreude ist etwas, das beflügelt, das die Seele beflügelt. Denkt doch, ein Brutpaar, wo Vorfreude hat auf die Hochzeit, wie die beflügelt sind. Oder jemand, der krank ist, wie der beflügelt ist, wenn er weiss, ich werde gesund entlassen in 2-3 Tagen. Oder ein Töffel, wie der beflügelt ist von seiner Vorfreude, wenn gutes Wetter ist und der Töffel läuft. Oder ein Schüler, wie der beflügelt ist mit der Vorfreude, wenn er weiss, dass der Unterricht ausfällt. Ja. Vorfreude beflügelt. In verschiedensten Situationen. Es beflügelt. Vorfreude ist etwas, wo beflügelt und Kraft gibt und Ausdauer. Gerade auch dann, wenn man etwas muss aushalten. Gerade dann, wenn man etwas entbehrt. Wenn ich weiss, hey, das, was ich momentan, was mir mangelt, oder das, was ich erduld, das ist doch nichts im Vergleich zu dem, was mich erwartet. Dann gibt das Kraft, auch schwierige Sachen zu tragen. Und der Paulus war ja auch einer gewesen, wo schwierige Sachen ertragen hat müssen. Und er schreibt, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Der Paulus sagt, das, was ich jetzt erdulden muss, und wo ich drinnen stecke, und er ist ja in mancherlei schwierigen Situationen gewesen, im Gefängnis gewesen, gefoltert worden, oder irgendwie verleugnet worden, Ast abgesägt worden, Freunde haben ihn nicht mehr gekannt, also, der hat x Sachen erduldet und sagt, das ist nichts im Vergleich zu dem, was mich erwartet. Und das gibt mir Kraft und Hoffnung. Und ich glaube, diese Hoffnung und diese Kraft, die dürfen wir als Erben und Kinder Gottes auch in uns tragen. Es darf uns Kraft geben, den Ausblick zu haben. In Zeiten von der Not, wo man vielleicht krank ist, Misserfolg hat, überfordert ist, Ängste einblogen, man einsam ist, es kann ihm tragen in einem Alltag, der einem Mühe macht. Aber ich glaube vor allem, kann es einem Vorfreude geben. Und wir Christen sind ja Menschen, die prägt sein dürfen durch Vorfreude, Hoffnung, Dankbarkeit, weil wir eben Erben sind. Erben von Gott. Und das bedeutet, du gehst nicht leer aus. Dir gehört Zukunft. Und das Beste, das kommt noch. Und das Beste ist Herrlichkeit. Herrlichkeit. Und das wollen wir jetzt miteinander in einem Lied singen, das es schon lange gibt. Das allein wird Herrlichkeit sein. Das ist Lied 429. Und wir können das mehrstimmig singen. Wenn ihr mit dem Buch singt und uns das einfach auch gegenseitig zusingen, mit Freude und Dankbarkeit als Erben, Kinder Gottes, dass wir mal Herrlichkeit werden erben. Und ich bitte, dass die, die helfen, es oben mal austeilen, dann nach der ersten, zweiten Strophe führen können.